100 Jahre Radio.
Schrecklich. Das ist eine der schlimmsten Katastrophen der Welt. Der Absturz des deutschen Zeppelins Hindenburg, Lakehurst, nahe New York, Mai 1937. Vielleicht die Urszene eines kollektiven Radioereignisses, wenn auch mit verzögerter Wirkung. Die Reportage geht nicht live über den Sender, sie wird erst nach dem Zweiten Weltkrieg einer größeren Öffentlichkeit bekannt. Aber sie illustriert nachdrücklich, was das junge Medium vermag. Ganz nah dran sein, Geschichte in dem Moment packen, in dem sie passiert. Gleichsam verschmelzen mit dem Ereignis selbst.
Achtung, Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin.
Wenn Radio die Welt bewegt. Aus der Reihe Radio macht Geschichte.
I can't talk, ladies and gentlemen. Honestly, it's just laying there a massive smoking wreckage.
Der Reporter Herbert Morrison soll eigentlich vor Ort einen Bericht auf Platte aufzeichnen über das vermeintliche Jubelereignis, die Ankunft des Zeppelins. Als die Sache zur Katastrophe gerät, wird der Bericht tags darauf in Ausschnitten landesweit von der Senderkette NBC übertragen. Er prägt sich ein als Kommentar zu den Schreckensbildern.
Listen, folks, I'm going to have to stop for a minute because I've lost my voice. This is the worst thing I've ever witnessed.
Das ist dieses neue Radio. Über große Entfernungen, sogar am anderen Ende der Welt, kann das Publikum große Ereignisse verfolgen, auch live zur gleichen Zeit. Dadurch gewinnt das Ereignis eine neue Dimension und Radio wird selbst Teil der Geschichte. Wie im Mai 1945 mit der Meldung, die das Kriegsende in Europa verkündet. Zu empfangen nur noch über die einzig verbliebene Rundfunkstation, den Reichssender Flensburg.
Deutsche Männer und Frauen, das Oberkommando der Wehrmacht hat heute auf Geheiß des Großadmirals Dönitz die bedingungslose Kapitulation aller kämpfenden Truppen erklärt.
Germany has invaded Poland and has bombed many towns. General mobilization has been ordered in Britain.
Beim Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 steht das Radio selbst im Mittelpunkt des historischen Geschehens. Die Nazis bedienen sich einer perfiden Täuschung, ein angeblich polnischer Überfall auf den deutschen Rundfunksender Gleiwitz. Verübt, tatsächlich von SS-Leuten unter falscher Flagge, wird er zum propagandistischen Vorwand für den Angriff auf Polen.
Achtung, Achtung! Hier ist der Sender Gleiwitz. Der Sender befindet sich in polnischer Hand. Polnische Freischärler haben sich des Senders bemächtigt.
Im Nachkriegsdeutschland gibt es bald jede Menge Gelegenheit, Ohrenzeuge historischer Ereignisse zu werden. So 1948 während der Berlin-Blockade bei der legendären Rede des regierenden Bürgermeisters Ernst Reuter.
Ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt.
Diese Worte gehen tatsächlich um die Welt, werden zum oft gehörten Zeitzeugnis. Und sie mobilisieren die Westalliierten zur Luftbrücke, um den Westteil Berlins zu versorgen. Eines der ersten Radioereignisse des anbrechenden Kalten Krieges.
Und hier ist das Berlin im RIAS-Mikrofon dabei, wie die Maschinen aus Frankfurt nach Berlin kommen, um die Lebensmittel für die Berliner Bevölkerung heranzuschaffen. Hier draußen auf dem Flugfeld ist ein Betrieb, wie er nie zuvor gewesen ist.
Insulana, verliert die Ruhe nicht, der Insulana liebt keine Tue nicht.
Beim RIAS, dem Rundfunk im amerikanischen Sektor von Berlin, ist nicht nur das Funkkabarett der Insulaner und angesagte Westmusik zu hören, sondern auch das, was man dank des SED-Nachrichtenmonopols in der DDR nicht über die DDR erfährt.
Hier ist RIAS Berlin, eine freie Stimme der freien Welt.
So bekommt der RIAS in brisanten politischen Situationen eine Rolle, die weit über die eines normalen Radiosenders hinausgeht. Auch im Juni 1953, als sich Arbeiterproteste in der DDR zum Aufstand ausweiten. Reporter und Sender bewegen sich im Grenzbereich.
Schwere sowjetische Panzer haben soeben die Leipziger Straße besetzt und rollen weiter vor. Wir müssen ebenfalls zurückgehen und jetzt hinter einem Wagen Deckung nehmen. Und wir hören, wie die Kugeln an uns vorbeipeitschen. Sie gehen also nicht etwa in die Luft. Die Demonstranten fliehen wieder zurück in den Westsektor.
Radio ist in diesen Tagen das schnellste Medium. Manchmal ist das historische Ereignis im Moment der Übertragung noch gar nicht erkennbar.
Verehrte Hörer, wir melden uns aus dem großen Festsaal im Haus der Ministerien von der internationalen Pressekonferenz, die der Vorsitzende des Staatsrats, Genosse Walter Ulbricht, in wenigen Minuten hier abhalten wird.
Eine Sondersendung des DDR-Rundfunks im Juni 1961. Thema: eigentlich eine sowjetische Friedensinitiative für Deutschland und in diesem Zusammenhang die West-Berlin-Frage. Doch dann entwickelt sich die Pressekonferenz vor offenen Mikrofonen in eine andere Richtung. Plötzlich drehen sich die Fragen der Westjournalisten um eine mögliche Staatsgrenze am Brandenburger Tor.
Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Eine Aussage, gesendet und aufgezeichnet, die erst 2 Monate später ihr nachhallendes Potenzial entfaltet, mit dem Mauerbau im August 1961. Davor und danach sind es immer wieder Radioreportagen, die Ereignisse ins kollektive Gedächtnis einbrennen. Manchmal wird ein Sender selbst zum historischen Subjekt. So nach der Wiedervereinigung im Osten Deutschlands 1990, Jugendradio DT64. Gegründet 1964, gegen Ende der DDR rebellisch geworden und damit Symbol, Sprachrohr und Heimatersatz für viele Anhänger im Osten. Eine der Moderatoren bei DT64, Marion Brasch.
Also DT64 bis 89 war ein Radio, was schön entlang der Parteilinie gesendet hat, mit ein paar Nischen, so, also vor allem musikalischer Natur. Und ein paar Leuten, die hin und wieder mal ausgeschert sind. Und das Radio, was DT64 danach war, war eines, das ins Freie gesendet hat, was die Fenster aufgemacht hat und was Journalismus so verstanden hat, wie er zu verstanden ist. Nämlich mit dem Gesicht zum Volke, wie mal jemand sehr klug gesagt hat.
Ein Radio, das ins Freie sendet, mit dem sich Macher und Hörer emanzipieren, das sie bewegt, im Wortsinn, für das sie nach 1990 immer wieder auf die Straße gehen, als die Abschaltung droht. Eine Jugendbewegung mit Radio, heißt es da. Und es gibt jede Menge politisches Gerangel. Am Ende erreichen die DT64-Hörer zumindest eine Übernahme ihres Senders durch den MDR. Eine der vielen Geschichten, die Radio in den letzten 100 Jahren geschrieben hat.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.